Herzlich willkommen zu unserer Fintropolis Lab Special Folge. Und heute, ich habe jetzt gerade meinen Fangirl-Moment mit Christian Ehring, den ihr sicher alle als Moderator von Extra 3 kennt. Ich freue mich total, Christian, dass du hier bist. Hi.
Vielen Dank, Sarah. Ich bin ganz verlegen. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Tatsächlich, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, auch mit Dunja hier als Moderatorin. Wirklich echt großes Kino, glaube ich, hier beim Event. Wir sind ja hier bei Fintropolis und wir sind noch vor deinem Auftritt, deshalb weiß ich gar nicht, was du nachher so erzählen wirst. Aber ich würde gern gleich zu Beginn mal provokativ fragen, weil das ist ja ein Event für Banker. Du hast, als ich ein bisschen recherchiert habe, in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, dich mal als Spießer bezeichnet. Und das ist ja der Inbegriff eines Bankers, oder? Wärst du, wenn du nicht Satiriker geworden wärst, vielleicht lieber Banker geworden?
Ob ich es gerne geworden wäre, weiß ich nicht genau, aber vom Spießerfaktor her würde es wahrscheinlich hinkommen. Das glaube ich schon. Ob es von den Fähigkeiten her hingekommen wäre, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch bezweifeln, ob ich da so gut mit Zahlen umgehen könnte und auch das richtige Gespür für die Menschen, das man da braucht. Aber ich finde es tatsächlich, es ist natürlich ein guter Beruf. Was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, ist, dass ich auch sehr gerne für mich selber am Schreibtisch rumbrösel und nicht jetzt so gerne in so großen Zusammenhängen mit sehr vielen Leuten permanent arbeite und im Büro bin. Und ich wäre wahrscheinlich, wenn es mich jetzt nicht auf die Bühne verschlagen hätte, eher Lehrer geworden.
Oh.
Aber wahrscheinlich auch kein guter. Insofern war es für alle Beteiligten gut, dass ich weder Lehrer noch Banker geworden bin. Aber gegen den Beruf ist ja gar nichts zu sagen.
Welche Fächer hättest du dir ausgesucht?
Ich hatte mir Deutsch und Philosophie bereits ausgesucht, hätte aber damit keinen Job gefunden damals. Insofern wäre ich eh arbeitslos gewesen und hätte mir dann was anderes suchen müssen. Und dann kam die Kleinkunst mir da zum Glück in die Quere. Und ich war so ein Hauch zu faul im Studium, würde ich sagen.
Oh, das kenne ich.
Um anderweitig Karriere zu machen, zu meinem Glück. Also es gibt ja manchmal sehr seltsame Inzidenzen im Leben und Koinzidenzen eher. Ich bin so auf Inzidenzen wegen Corona. Sehr, sehr lustige Zufälle und Menschen, die man plötzlich trifft. Und wenn man sie nicht getroffen hätte, wäre es in eine ganz andere Richtung gegangen. Insofern.
Jetzt habe ich natürlich erstmal alle Banker als Spießer verteufelt. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Aber es ist natürlich wahrscheinlich, gerade wenn man so auf die genossenschaftliche Finanzgruppe guckt, so Kind, mach was Solides, geh zur Volksbank. Das ist eine gute Aussicht, die du da hast. Würdest du das deinen Kindern auch raten?
Ja, aus der Vaterperspektive schon. Also zumindest hätte ich es vor 2008 wahrscheinlich geraten. Dann mit der Finanzkrise hat man natürlich so einen
etwas anderen Blick. Obwohl die genossenschaftliche Finanzgruppe
stimmt,
da gut dastand und auch heute ja sehr, sehr gut dasteht.
Das stimmt. Man müsste sagen, Kind, mach was Vernünftiges, werd eine Bankerin bei der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das stimmt, das muss man dann dazu sagen. Meine Kinder machen eh, was sie wollen und halten sich nicht an das, was ich sage, aber ich würde wirklich sagen, ich glaube, dieses erstmal eine Banklehre und dann gucken, was man dann vielleicht noch machen kann und ob man noch was machen kann oder will, das ist schon eine sehr vernünftige Sache, auf jeden Fall. Aber es wird wohl nicht dazu kommen.
Jetzt stehst du heute Abend hier bei Fintropolis auf der Bühne. Bist du da eher seriös dabei oder hast du ein Satirikprogramm irgendwie dabei?
Auf der Bühne kann ich eigentlich nur satirisch. Also da kann ich nicht ganz ernst, wenn ich da jetzt wirklich als Speaker seriös über Zukunftsvisionen sprechen würde.
Das und der erste Zukunftsvisionär heute Morgen hat mit einer Kettensäge einen Stuhl auf der Bühne zersägt. Also so viel dazu.
Gut, dann liegt die Latte tatsächlich hoch.
Das wahrscheinlich.
Es ist extrem geschickt, weil man natürlich sofort die gesamte Aufmerksamkeit hat. Verlass mich da einfach nur auf mein Wort und habe nicht mal eine PowerPoint-Präsentation. Also bei mir ist es sehr schlicht und einfach und ich hoffe sehr, dass es trägt. Aber was anderes mache ich auch sonst nicht und was anderes kann ich auch nicht. Und es wird ein satirisches Programm sein zum Thema Zukunft und alles, was damit zusammenhängt.
Auch zum Thema Banken?
Auch zum Thema Banken, ein wenig, ja.
Ich bin sehr gespannt. Es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich deine Witze bei dir abfragen würde, weil dann sind sie höchstwahrscheinlich nicht mehr witzig.
Ja, es ist jetzt nicht, dass ich wahnsinnig über die Banken lästere oder über Banker lästere, aber allgemein hat sich natürlich in dem Bereich so viel getan, was auch schon eine gewisse absurde Fallhöhe bietet, finde ich. Also wie sich jetzt.
Was bewegt dich denn da so in dem Kontext? Was werden denn so die Themen sein, über die du heute Abend sprichst?
Also ich finde es tatsächlich interessant, dass man früher dieses Filiale, man kannte sich persönlich, es gab Bank als digitales Konstrukt noch gar nicht. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung war im Prinzip persönliches Kennen. So, aha, Gesicht und Atmung. Wir wissen,
Ja.
Rote Nase, Alkoholfahne, Heinz Günther, wie viel willst du abheben? Ne? Also das war früher Zwei-Faktor-Authentifizierung und heute gibt es halt kleine Fintech-Unternehmen, die den großen etablierten Banken das Leben schwer machen. Und das finde ich, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht aus dieser Branche komme, finde ich das tatsächlich sehr faszinierend, wie sowas funktioniert und auch wie nachhaltig dann sozusagen diese Startups sind, die sehr schnell wachsen und was vielleicht vom klassischen Bankenwesen doch noch gebraucht wird. Das klingt ja sehr ernst, klingt gar nicht satirisch, aber tatsächlich sind das ja die Fragen, die dahinter stehen.
Absolut. Weil du beschäftigst dich ja natürlich berufsbedingt sehr, sehr breit mit gesellschaftlichen Themen. Nimmst du da irgendwie wahr, dass die Finanzbranche unter besonderem Druck steht? Oder glaubst du, das ist so, das verteilt sich so deutschlandweit mit allen seinen Industrien und so und Branchen, die es gibt? Gerade auch im Hinblick auf Digitalisierung und Wettbewerb, die alten Großen angegriffen von den jungen Kleinen, die den Markt einmal schön umkrempeln und die Wirtschaft erneuern wollen?
Das gibt es sicherlich in anderen Bereichen genauso. In der Automobilindustrie gibt es dann irgendwie Tesla und Mercedes oder so. Aber ich glaube, in der Bank- und Finanzbranche schon mal auf eine ganz besonders neue Art und Weise. Und auch auf eine Art und Weise, die ich zumindest eine Zeit lang so gar nicht auf dem Radar hatte. Und das dachte auch, ja, das ist so, da entwickelt sich halt so ein bisschen was Neues. Aber
ein bisschen digital.
Aber dass es jetzt wirklich Banken gibt, die einfach nur reine Handybanken sind, rein digital, war mir bis vor kurzem gar nicht so richtig bewusst. Und ich dachte immer, das sind auch so die Ableger der großen Banken. Also die machen dann halt irgendwie, haben dann irgendwie noch ein bisschen das digitale Standbein. Aber ich bin da sehr klassisch und wieder sehr spießig und sehr konservativ. Und ich habe das Gefühl,
wie ist denn so dein Bankverhalten? Also bist du ein N26-Kunde oder so?
Nee, bin ich überhaupt nicht. Nein, ja, ich habe natürlich schon wie die meisten heute nicht eine
der
Hausbank.
Der Trend geht zum Zweit- und Drittkonto.
Ne, ich gehe nicht dahin und sage so, jetzt bitte leg mir hier noch was an und mach mir hier eine Immobilienfinanzierung und hier, das ist mein Girokonto und da ist mein Tagesgeldkonto, alles bei einer Bank. Das natürlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht, um jetzt die letzten Kontoführungsgebühren zu sparen, zu N26 gehen oder so. Kann man das sowas machen? Ist das Anti-Werbung? Nein, ich weiß nicht genau. Aber ich bin da, glaube ich, wirklich zu spießig und denke auch, erstens, das kann nicht so richtig funktionieren und zweitens finde ich auch bei Gelddingen, bin ich wie bei vielen anderen Dingen auch so, dass ich gerne Ansprechpartner habe, denen ich vertraue und die für mich aus auch in dem Punkt gar nicht cool und hip sein müssen. Also es gibt andere, von denen ich gut finde, wenn sie cool und hip sind, aber bei Bankerinnen und Bankern finde ich es nicht so toll, wenn die jung und hip sind und hey ho, was geht und was machen wir mit dem Geld? Da würde ich eigentlich eher wie bei Chirurg, Pilotin, was weiß ich, ein besseres Gefühl haben, wenn ich weiß, da ist jemand mal vielleicht so ein bisschen seriöser und spießiger.
Also das ist ja auch, ich glaube, das Asset, was wir als Finanzgruppe immer hochhalten. Schön und gut, dass es da tolle, junge, digitale Unternehmen gibt. Aber die Volksbank, ne, wie du vorhin sagtest, man kennt sich, Vertrauen ist ein ganz, ganz zentraler Wert. Spielen Werte grundsätzlich für dich beim Banking jetzt vielleicht neben Vertrauen auch noch irgendwie eine Rolle?
Ja, tatsächlich finde ich auch Nachhaltigkeit da ziemlich wichtig. Also grundsätzlich den Gedanken der Nachhaltigkeit und da gibt's ja auch diverse Möglichkeiten jetzt inzwischen, finde ich da auch nicht verkehrt und ist für mich schon ein Kriterium oder zumindest wäre bei anderen Dingen es vielleicht ein Ausschlusskriterium, irgendwo nicht zu investieren oder Geld anzunehmen.
Wie nimmst du das denn in der Gesellschaft wahr? Weil wir haben einerseits Friday for Futures und die jungen Menschen, die auf die Straße gehen. Ich glaube, das haben wir in Deutschland schon lange nicht mehr gesehen, dass sich die jungen, man kann es glaube ich wieder nicht am Alter festmachen, aber dass sich eine Bevölkerungsgruppe so sehr für etwas einsetzt und gleichzeitig so zumindest ein bisschen die Wahrnehmung, so eine Abgestumpftheit, vielleicht auch in der Politik, so ein bisschen Schulterzucken. Glaubst du, dieser Nachhaltigkeit, ich finde das Wort Trend so schwierig, weil es ist doch kein Trend, oder?
Nein, es ist kein Trend. Es ist, also man kann es sicherlich auch als Lifestyle-Phänomen betrachten oder auch so praktizieren. Und sicherlich gibt's auch da ein paar, die sagen, ich mache da mal mit, weil das gerade irgendwie ganz gut ist. So, das gab es aber bei den 68ern auch, die sagen, ich finde das ganz cool, mir hier einen Sticker an die Jeansjacke zu pappen, aber eigentlich geht es mir wahrscheinlich nur um eine soziale Gruppe oder so. Aber es ist kein leerer Hype, es geht denen wirklich um was. Ich finde das sehr bewundernswert, was die bislang bewegt haben, auch mit ihrer Renitenz. Und ich habe wirklich große Hoffnung in diese junge Generation, was ich mitbekomme. Also ich habe ein 19-jähriges Kind, insofern habe ich ein wenig Einblick. Sind die wirklich schnell im Kopf, technikaffin, digital, schnell unterwegs und man neigt als Vater dazu, auch immer zu sagen, Mensch, das ganze Technikgedöns und so, es macht dumm. Vielleicht macht es gar nicht dumm, vielleicht macht es sogar schlau und vielleicht hilft es sogar auch, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Generation relativ empathisch ist und relativ großen Wert auf das Soziale legt. Das ist vielleicht jetzt ein etwas zu optimistischer Blick, aber ich habe das Gefühl, wenn uns jemand raushaut, dann die. Und sie müssen es auch machen, weil wir haben es nicht geschafft.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast einen 19-jährigen Sohn. Wie unterscheidet sich denn euer Digitalverhalten?
Eine 19-jährige Tochter habe ich. Ein 19-jähriges Kind. Das ist, unser Digitalverhalten ist, ja, eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass sie natürlich permanent vernetzt war und ich nicht. Vielleicht sieht man das aber auch ein bisschen falsch und voreingenommen. Man hatte ja immer das Gefühl, dass man selber nicht so viel am Handy hängt wie andere und bei anderen fällt es einem dann auf. Inzwischen studiert sie aber und ist erstaunlich konsequent, was das angeht. Also so was Zeitmanagement angeht, ist das schon so, dass ich manchmal erstaunt bin. Also dann ist ja auch eine Zeit lang nicht zu erreichen, weil sie sagen, ja, jetzt ist gerade hier das Handy aus und ich habe jetzt Lernphase und das dauert dann mal 3 Stunden, bis man eine Nachricht zurückbekommt.
Normalerweise ist das andersrum, oder?
Ja, genau. Ja.
Aber das ist auch spannend.
Also ich glaube, dass die Kompetenzen, damit umzugehen, natürlich auch vorhanden sind in dieser Generation. Es gibt immer irgendwelche Exzesse, die gibt's aber in der älteren Generation auch. Und es ist ja auch irgendwie komisch, überhaupt heute noch zu sagen, ja, Internetnutzung, als sei das jetzt so ein Akt. Ich mache jetzt etwas im Internet und jetzt mache ich wieder etwas im analogen Leben. Also letztlich ist es ja permanent, ist man ja an dieser Schnittstelle. Also wenn ich nachdenke und einen Text schreibe, dann muss ich ein bisschen im Internet rumgucken und Artikel lesen und hier was suchen und da was suchen. Und das ist ja keine Zerstreuung, sondern konzentrierte Arbeit und Kommunikation genauso. Also ich finde eigentlich diese Trennung, hier ist man jetzt im Netz und das ist diese digitale Welt und die ist auch immer so ein bisschen bäh und da ist die analoge Welt und da sind Kontakte dann was ganz Wertvolles. Das ist ja heute nicht mehr so zu halten.
Wenn du mal so, jetzt nicht mal unbedingt auf deine Kinder geguckt, aber junge Menschen nimmst, wie sind die, gehen die noch in die Bankfiliale? Oder wie müsste für die so ein, hast du irgendwie ein Gefühl dafür, was so die Ansprüche von jungen Menschen vielleicht auch an Finanzgeschäfte sind? Weil du sagst, mir ist es wichtig, wenn ich irgendwie eine Immobilienfinanzierung abschließen möchte, dass ich da einen Menschen habe, mit dem ich sprechen kann. Aber die Jugend, die mobil, global unterwegs ist, hat die noch Bock auf eine ortsgebundene Hausbank?
Vermutlich in dem Alter nicht unbedingt, ne? Aber das hatte ich in dem Alter auch nur, um mir meine Zinsen auf dem Sparbuch gutschreiben zu lassen, weil
Zinsen.
Es eben nicht anders geht.
Muss schon ein paar Tage her sein, ne?
Das kennen die jungen Leute gar nicht mehr, genau. Aber das, man denkt da ja auch in dem Alter jetzt selten über Altersvorsorge oder Immobiliengeschäfte nach. Ja, vielleicht ist es wirklich so eine Generationssache, dass man da mit einer anderen Bank auch gut bedient ist. Aber mit zunehmendem Lebensalter finde ich das eigentlich ganz sinnvoll, da auch längerfristige oder tragfähige persönliche Beziehung zu haben. Ich finde das, also ich bin aber so, vielleicht ist es bei anderen auch nicht so, aber ich finde das immer ganz gut.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ist. Also ich habe jetzt gerade, ich werde 32. Ich wollte gerade sagen, ich habe an der 30 gekratzt. Nein, ich werde 32. Ich würde dafür auch in die Bank gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jüngere Menschen, jünger als ich, das wahrscheinlich noch tun würden. Allerdings nervt mich das auch tatsächlich ganz oft, wenn mein Banker irgendwie möchte, dass ich in die Bank komme, um eine Unterschrift zu leisten. Weil ich denke, das ist nicht mehr nötig im Jahr 2021. Wahrscheinlich liegt der Weg irgendwo in der Mitte. Aber mal so ganz grundsätzlich, glaubst du, Deutschland hat die Digitalisierung verkackt?
Ja, wenn ich jetzt wieder, ja, wahrscheinlich schon in einzelnen Bereichen. Also es ist so, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von ziemlich weit vorne und ganz weit hinten. Also das erschreckt einen dann manchmal so. Man ist manchmal auf Polizeidienststellen, also jetzt nicht häufig, aber es ist.
Es ist in meinem Leben schon passiert. Das passt nicht zu deinem Spießer-Image.
Nein, das stimmt. Nein, ich habe eine Anzeige erstattet. Nein, ich verklage nur Nachbarn wegen Astüberhang und zeige Falschparker an und so weiter. Da denkt man dann, meine Güte, das ist hier so wie Zeit stehen geblieben. Und wenn ich höre, dass die Gesundheitsämter auch noch nicht auf eine einheitliche Software umgestellt haben und die Software vorhanden ist, aber noch nicht alle die benutzen, dann frage ich mich, wie kann das überhaupt sein? Anderswo funktioniert es dann ganz gut, aber insgesamt ist Deutschland marschiert da schon eher hinten mit, muss man sagen, ja.
Es werden immer noch Faxe verschickt. Ich habe vorhin mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert. Hast du noch ein Faxgerät?
Nein, ich habe kein Faxgerät mehr. Nee, das ist... das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, in so einer bestimmten Welt, Anwälte verschicken, glaube ich, Faxe und dass es verbindlicher ist als eine E-Mail oder eine Frist gehalten wird oder so. Nein, ich habe natürlich kein Faxgerät. Nein.
Wir sprechen hier ja bei Fintropolis über Zukunftsthemen, über Technologien, über Digitalisierung im weitesten Sinne. Eigentlich sind es ja immer die Bereiche Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit. Man kann Digitalisierung ja aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten. Ich habe kürzlich gelesen, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die jetzt Satire machen kann. Mhm. Hast du Angst irgendwie, dass sie sich vielleicht mal ersetzt oder so?
Ich könnte mir das vorstellen, dass das sogar auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Es gibt ja auch künstliche Intelligenz, die Lyrik machen kann oder die sowieso weiß, was wir möglicherweise wollen und als nächstes vorhaben oder kaufen wollen. Also wenn ich manchmal gucke, was in sozialen Medien so an Gags abgefeuert wird, dann denke ich, oh, ich war nicht der Erste, der diese Idee hatte und man kann offenbar drauf kommen. Und dann denke ich mir, das kann wahrscheinlich auch eine künstliche Intelligenz, aber ich habe trotzdem das Gefühl, den letzten Rest Originalität braucht es ein menschliches Gehirn. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht ist es so die Hybris.
Schreibst du deine, ich nenne es jetzt mal Witze, auch wenn es das ja eigentlich nicht trifft, selbst oder hast du da ein ganzes Team von Redakteuren dahinter sitzen?
Es gibt eine Redaktion bei Extra 3 und es gibt auch ein Team von Autorinnen, Autoren noch, die mir zuliefern und sehr viel schreiben.
Weil da könnte die künstliche Intelligenz ja wahrscheinlich ansetzen. Und du stehst weiter vor der Kamera.
Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht mal merken. Die würden mir was schicken. Und genau, ob das jetzt ein menschliches Gehirn ist oder ein Computer, das weiß man nicht genau. Ja, ich habe natürlich die Hoffnung, dass es nicht so ist. Meine größere Sorge ist eigentlich, dass ich irgendwann zu alt bin oder auf irgendeine Art und Weise abgemeldet, sodass eine jüngere Generation sagt, das können wir doch wirklich nicht mehr ertragen, was der Typ da macht. Aber vielleicht ist es auch die KI, die mir irgendwann meinem Schaffen ein Ende bereitet.
Es ist ja ein ganz spannendes Phänomen, dass eine Blockchain, die eine Bank absolut überflüssig machen könnte und die ja schon seit, also keine Ahnung, ich bin jetzt bei der Fiducia GRD seit 6 Jahren und vor 6 Jahren haben wir auch schon über Blockchain gesprochen und dass sie die Banken vielleicht überflüssig machen kann. Und man begegnet ja immer noch vielen Leuten und ich zähle mich da selbst dazu, weil ich bin kein Techie, die das nur in Ansätzen versteht. Die sagt, ja okay, ich weiß, da gibt's eine Technologie. Ich muss mich ja eigentlich damit beschäftigen, um zu wissen, welche Auswirkungen könnte die auf mich haben. Und genauso ist es doch dann wahrscheinlich mit der künstlichen Intelligenz, die irgendwann die Satire machen kann. Aber du hattest in einem Interview gesagt, du kriegst ja auch sehr, sehr viel Gegenwind. Du machst Witze über Erdogan war ja so ein Beispiel, was du, glaube ich, in einem Interview erzählt hattest. Wenn jetzt da die KI sitzt und du keine Satire mehr machen kannst, dann kannst du wieder in der Türkei Urlaub machen, was du jetzt vielleicht heute nicht tun würdest.
Es hätte tatsächlich Vorteile. Ich mache auch viele Dinge gerne, für die ich leider nicht bezahlt werde. So gesehen, klar, auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was mit Kryptowährungen und überhaupt mit Blockchain sich weiterentwickelt. Da ist vielleicht meine Vorstellungskraft auch noch nicht ausgeprägt genug oder auch mein Wissen darum nicht ausgeprägt genug, um sich das wirklich klar zu machen, was da gerade passiert und wie disruptiv und umwälzend das ist.
Und der Dietmar sagte heute Morgen, naja, und wahrscheinlich sitzen wir in 10 Jahren da, genauso wie man damals das Internet belächelt hat und heute geht nichts mehr ohne. Sitzen wir wahrscheinlich, keine Ahnung, wer weiß, welche Zeitspanne das ist, sagen wir jetzt mal einfach 10 Jahre. Und wir werden drüber lachen, dass wir damals gedacht haben, das geht schon vorbei, ne?
Ja, das stimmt. Es gibt ja so historische Fehlurteile. Es gibt einen weltweiten Bedarf für maximal
10 Computer,
so in der Art. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich natürlich auch schon dachte, Mobiltelefone sind nur für Wichtigtour oder das mit dem Internet, das ist auch schon tot.
Ja.
Also das ist natürlich auch eine Vorstellung, die mir sehr unangenehm ist und peinlich, dass man in der Zukunft drüber nachdenken muss, über was man schon alles Witze gemacht hat und was man nicht ernst genommen hat, ja.
Ich habe gerade eben zugehört, als du mit meiner Kollegin das Video-Interview gemacht hast, da hast du erzählt, dass du Leserbriefe beantwortest. Kriegst du sehr viel Gegenwind?
Ja, das bleibt nicht aus. Ich würde nicht sagen, dass es mehr ist als bei anderen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also Dunja Herrlich zum Beispiel kriegt mindestens genauso viel Gegenwind, bin ich von überzeugt. Also alle, die irgendwie sich ein wenig in den Wind stellen und etwas exponierter sich im weiteren Sinne politisch äußern, bekommen das. Ich habe so das Gefühl, dass es grundsätzlich Frauen noch stärker und krasser abbekommen und dass es Menschen, die irgendwie als nicht klassisch deutsch, also Menschen mit Migrationshintergrund, die so gelesen werden von der Öffentlichkeit oder wie auch immer man das ausdrücken will, auch noch mehr Gegenwind bekommen. Also ich würde sagen, Frauen mit Migrationshintergrund sind wahrscheinlich maximal betroffen, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Und bei mir hält sich das in Grenzen. Es ist so im Rahmen des Normalen trotzdem so, dass man manchmal den Kopf schüttelt und denkt, was sind denn das für Menschen? Ja, was ist das? Was soll das? Und es hat mir noch nie so wahnsinnig konkret Angst gemacht, obwohl auch so die ein oder andere Morddrohung dabei war. Aber es ist jetzt nie so konkret gewesen, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich aber richtig, jetzt muss ich richtig Schiss haben. Und irgendwie denke ich auch, das will ich auch niemandem gönnen.
Ich finde es nämlich total spannend. Wir hypen alle das Internet und wir hypen die Digitalisierung, aber es hat auch ganz klare Schattenseiten. Gerade wenn wir jetzt an sowas wie Hate Speech und sowas denken. Ich habe tatsächlich noch nie mit jemandem darüber sprechen können, der davon vielleicht auch betroffen ist.
Ja.
Wie findet man denn seinen Umgang damit?
Ich versuche wirklich ganz viel zu ignorieren und das geht auch ganz gut. Man muss sich dem ja nicht aussetzen und es ist eine Sache, die im Gegensatz jetzt zu einer schlimmen Krankheit, da ist Handlungsbedarf. Da muss man irgendwie was machen und aktiv werden und es belastet einen auch und es wird besser, wenn man sich drum kümmert. Bei dieser Sache habe ich das Gefühl, es wird besser, wenn man sich nicht drum kümmert. Mhm. Also wenn man es schafft, dass außen vor zu lassen und seinen Alltag davon nicht, dass er davon nicht okkupiert wird oder irgendwie belastet wird, vergiftet wird, dann ist das eher hilfreich und das Problem wird kleiner und es wird auch wirklich kleiner, weil es ist ja auch nur in dem Fall wirklich virtuell da. Also Menschen, die einen im Internet bedrohen oder beschimpfen, die wollen ja doch in den allermeisten Fällen nur, dass man sich schlecht fühlt und dass man Angst bekommt und damit ist das Ziel auch schon erreicht und wenn man das ignoriert, ist es einfach auch nicht vorhanden. Ja. Es gibt natürlich bestimmte Bedrohungen, die darauf hindeuten, dass jemand auch plant, tatsächlich Gewalttaten zu begehen außerhalb des Internets, im nicht virtuellen Raum. Das ist natürlich immer die Frage, wo ist da die Grenze und wie schnell kann das doch passieren? Ich hatte zum Glück noch nie so die Situation, dass ich dachte, jetzt wird es wirklich richtig unangenehm.
Bist du auf Social Media aktiv? Hast du eigene Profile?
Instagram? Nee, bin ich nicht. Also ich bin passives Mitglied. Ist vielleicht auch so ein bisschen seltsam, aber ich gucke natürlich, was so auftaucht und bin Folgeleuten und like manchmal vor mich hin, aber ich bin anonym, also ich habe keinen offenen Account. Ist jetzt im Moment auch, würde ich mal sagen, nicht notwendig, weil ich ja durch Extra3 und durch die mediale Präsenz eigentlich auch da in den sozialen Netzwerken auftauche. Also ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt zurzeit nicht bespielen. Wenn ich jetzt Freelancer wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber auch da denke ich manchmal, man muss da wirklich gucken, dass man auch umsichtig umgeht mit seiner Lebenszeit und mit dem, worauf will man Energie verwenden, Aufmerksamkeit verwenden. Und so im Sinne der Psychohygiene finde ich es ganz gut, das auch mal sein zu lassen. Und ich kann das auch immer gut verstehen, wenn Leute sagen, ich gehe jetzt mal weg von Twitter und ich habe keine Lust mehr. Und vielleicht in 3 Jahren mal wieder, aber ja. Ich will erst mal wieder was anderes machen. Ja.
Bekommst du denn Inspiration für die Themen, über die du auch in deiner Sendung oder vielleicht auch heute Abend hier sprechen willst? Setzt du dich dann zu Hause hin mit einem Stift und einem Zettel und guckst mal so die Zeitung durch, was so gerade aktuell ist und wo man dann irgendwie Satire draus machen könnte?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Inspirationsquelle, Zeitung durchblättern und hier
noch
und
analog?
Da ein bisschen lesen. Nee, das mache ich tatsächlich auch
echt?
Digital.
Aber ich finde Zeitung toll aus Papier.
Ja, ich habe mich auch lange daran gewöhnen müssen. Es gab bei mir so ein Hin und Her. Ich habe es erstmal digital, dann wieder alles abgestellt, alles wieder analog. Dann wurde es mir doch wieder zu viel Papier. Im Moment bin ich wieder bei digital. Es stimmt, dass ich, also durch dieses jahrelange Zeitung lesen auf Papier, habe ich so einen gewissen Blick, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich relativ schnell erfasse, was ist da wichtig. Ich erfasse nicht nur die Überschrift, sondern auch einen Teil des Artikels irgendwie, ohne jetzt so viel zu lesen. Und bei digital muss man ja doch irgendwie durchwischen zum nächsten Artikel. Und ich lese ein bisschen langsamer und brauche ein bisschen länger. Aber vielleicht passe ich mich da auch noch ein bisschen an.
Vielleicht mal in Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Wenn du dir die perfekte Welt backen könntest, was wären mindestens Bestandteile davon? Was sind die Trends, die uns künftig hoffentlich beeinflussen werden? Wohin soll sich die Welt, vielleicht auch die Banking-Welt, aber gerne auch breiter drehen, wenn es nach dir ginge und du alles bestimmen könntest?
Ja, das sind so Fragen, die man, die klingen immer dann, wenn man sie beantwortet, automatisch so pastoral und nach Wort zum Sonntag. Aber ja, ich bin natürlich nicht nur Quatschmacher und Satiriker, sondern auch normaler Mensch und Staatsbürger. Und als solcher würde ich antworten, ja, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität wäre das wahrscheinlich wichtigste Ziel.
Werden wir es schaffen bis 2050?
Ich fürchte, dass wir es nicht schaffen. Ich fürchte, dass es schon gigantische Folgen haben wird und ja, was das Schlimme ist, ja wahrscheinlich nicht hauptsächlich in den Teilen der Welt, die es verursacht haben, Aber man muss ja auch, wenn man an die Zukunft denkt, optimistisch sein. Ich glaube, um zumindest auch, wenn es eine kleine Chance ist, dass es klappt, diese Chance versuchen wahrzunehmen. Und deshalb hoffe ich es einfach sehr. Dann glaube ich, sowas wie Chancengerechtigkeit liegt doch sehr im Argen. Das gab es schon Zeiten, wo es auch in Deutschland besser war, wo man wirklich auch, egal wo man herkam, nicht nur theoretisch die Möglichkeit hatte, sich weiterzuentwickeln, ein Studium zu ergreifen. Das ist ja alles wieder sehr viel schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten, als es zum Beispiel in den 70er Jahren mal war. Und ja, das dritte Thema, würde ich sagen, Abwesenheit von Rassismus und alles, was damit zusammenhängt. Also das Herabschauen auf andere Menschen, weil sie anders sind.
Das klingt irgendwie alles so, als wenn die KI die Satire irgendwann mal ersetzt. Dann solltest du in die genossenschaftliche Finanzgruppe kommen, glaube ich. Wir werden sicher irgendwo ein Plätzchen finden, wenn du Lust hast.
Jetzt habe ich auch das Gefühl, es passt nicht nur vom Spießertum, es passt auch vom Sound. Okay.
Sowas nicht gemeint.
Nein, aber es ist halt immer, man ist dann so ernst und so, es klingt dann plötzlich so betroffen, aber es ist ja oft auch eine Haltung, die hinter den Witzen steckt. Mhm. Und wenn man das nicht macht, weil man irgendwie hofft, dass die Welt auch besser sein könnte, dann sind die Witze meistens auch relativ flach und sinnlos.
Ja, und Haltung ist tatsächlich, finde ich, auch eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Ich glaube, es war nie wichtiger, Haltung zu zeigen. Ich freue mich immer total, wenn die Volksbank in Buxtehude jetzt vielleicht auch mal kurz meine Haltung der örtlichen AfD das Konto kündigt. Weil ich finde, wir haben als genossenschaftliche Finanzgruppe auch eine Verantwortung.
Ja.
Ich heiße das total gut und ich finde es gut, dass wir auch zu sowas stehen.
Ich denke auch, Haltung ist schon wichtig. Ich glaube, in der Satire kann man es auch über die Bande spielen. Man muss nicht immer eins zu eins sagen, ich habe jetzt hier die Haltung und möchte dafür Applaus, sondern man kann auch mal vielleicht die Widersprüchlichkeiten einer Haltung aufzeigen. Aber grundsätzlich ist es schon gut, im Leben Werte zu vertreten und dazu zu stehen und einigermaßen konsistent zu sein, was ich natürlich auch nicht immer bin.
Ich finde, das war jetzt tatsächlich ein Wort zum Sonntag.
Ja, also mehr kann ich jetzt auch wirklich in der Hinsicht nicht bieten. Also
und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir heute Abend sehr viel Spaß auf der Bühne, leider ohne Publikum.
Ja.
Aber das wirst du wahrscheinlich momentan von Extra 3 auch gewohnt sein, oder habt ihr Publikum?
Nein, wir haben kein Publikum und ich versuche aber tatsächlich auch, mich immer irgendwie zu verbinden mit den Menschen, die da imaginär irgendwo sitzen und mich sehen. Und es ist natürlich traurig und es wäre mir lieber mit Publikum, aber es macht auch so Spaß.
Das ist schön. Ich freue mich drauf. Danke für das Gespräch.
Danke dir.